SWR 2 Tandem.
Mit Bernd Lechler. Hallo. Kann man mit Leuten reden, die überzeugt sind, Bill Gates hätte Corona erfunden? Oder dass die Erde eine Scheibe ist und Angela Merkel ein Reptil? Unser heutiger Studiogast empfiehlt genau das, also das Reden, und berät Menschen, deren Familien, Beziehungen oder Freundschaften von Verschwörungsmythen bedroht sind. Denn auch bei völlig unvereinbaren Haltungen kann man sich begegnen, man muss nur wissen, wie. Willkommen bei Tandem, Sarah Pohl.
Hallo.
Sie plädieren sehr fürs Zuhören, für Verständnis, für den Dialog, auch mit Andersdenkenden und auch mit Verschwörungserzählern. Vor allem natürlich im Moment haben Sie wahrscheinlich mit Corona-Leugnern oder Zweiflern zu tun. Merken Sie in Ihrer Beratung, dass sich da was zuspitzt gerade?
Ja, ganz richtig. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten immer stärker erlebt, dass die Fälle, in denen wir beraten, immer stärker radikaler werden und die dahinterliegenden Konflikte auch immer stärker am Eskalieren sind. Also diese Polarisierung, die wir in der Gesellschaft erleben und die sich da ja auch ein Stück weit zuspitzt, bildet sich so auch in unseren Beratungsanfragen ab, im Kleinen, in den Familien.
Sie sagen auf beiden Seiten, also auf der einen Seite bei den Menschen, die geimpft sind und auch wollen, dass sich alle impfen lassen, ist es ja zunehmend so die Haltung, wir sind die Geiseln der Impfgegner. Wie ist es auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, da spitzt sich was zu? Was kriegen Sie da zu hören?
Auf beiden Seiten erleben wir, dass Ängste zunehmen. Die einen haben Angst vor den Nicht-Geimpften. Auf der anderen Seite erleben wir Angst vor denen, die geimpft sind. Also da stecken ja diverse Verschwörungserzählungen mit dahinter, eine Angst vor den Geimpften, dass da irgendwas übertragen werden könnte. Und ja, rund um Corona kristallisieren sich da in den letzten Monaten wirklich diverseste Theorien, die so ein Stück weit wie eine Wanderdüne immer wieder mitziehen und sich anhaften an das, was gerade wieder politisch aktuell ist.
Kurz zur Begriffsklärung, Frau Pohl, ist Verschwörungstheorie eigentlich das richtige Wort? Man sagt ja auch Mythos oder Ideologie oder Erzählung, wie soll man es nennen?
Ich würde mal sagen, so im alltagssprachlichen Gebrauch hat sich im Moment der Begriff der Verschwörungstheorie durchgesetzt. Besonders sauber ist dieser Begriff nicht. Es gibt da tatsächlich verschiedene Versuche, da einen besseren Begriff zu finden. Einige dieser Verschwörungstheorien sind sicherlich in dem Bereich der Mythen anzusiedeln. Einige passen besser in den Bereich der Verschwörungsideologien, weil da wirklich auch sehr viele ideologischen Elemente mit reinkommen. Aber eben in Presse, im Alltag benennen viele Menschen das einfach mit Verschwörungstheorien. Das ist so der niederschwellige Begriff, unter dem im Prinzip jeder weiß auch, was gemeint ist.
Welche Verschwörungserzählungen oder Theorien begegnen Ihnen bei Ihrer Beratungsarbeit? Geben Sie uns doch ein paar Beispiele.
Es ist im Prinzip recht unterschiedlich. Also zum Ersten würde ich mal sagen, je öfters wir Fake News und Verschwörungstheorien wiederholen, desto eher können die sich auch verbreiten und einprägen. Ich gebe gleich trotzdem ein paar Beispiele. In letzter Zeit dreht sich natürlich alles um Impfen. Ganz zu Beginn der Pandemie gingen die Theorien stärker um die Frage, ist Corona menschengemacht, aus dem Labor entstanden, hängt es mit 5G zusammen, steckt Bill Gates dahinter? Das war so ein bisschen in der Anfangsphase. Einigen von denen halten sich auch noch, aber die haften sozusagen jeweils an den Ereignissen an. Das sehen wir auch an älteren Verschwörungstheorien. Als 9/11 war, haben sich darum ganz schnell verschiedene Verschwörungstheorien kristallisiert. Wenn irgendwie ein Unglück passiert, sind schnell auch Verschwörungstheorien als Erklärung, als Alternativerklärung parat, weil es für manche Menschen eben leichter ist, einen Schrecken von einem Unglück zu verkraften, auszuhalten oder ein Gefühl von Kontrolle zu haben, wenn sie eben für sich eine einfache, schlüssige Erklärung gefunden haben.
Das heißt, das sind Theorien, die sich an irgendeinem ganz bestimmten Ereignis entzünden. Bei langfristigeren oder konstanten Dingen haben Menschen ja immer schon, sagen wir, der Schulmedizin misstraut und alternative Heilmethoden vorgezogen oder man hat die da oben übler Machenschaften verdächtigt. Wann kippt das? Also wann wird eine skeptische oder einfach kritische Haltung zu einer Verschwörungstheorie?
Im Prinzip besteht eine Verschwörungstheorie aus verschiedenen Elementen. Jemand, der kritisch ist, ist recht offen für andere Erklärungsmodelle und Hypothesen und verengt sich nicht auf eine Perspektive. Ein Verschwörungstheoretiker, für den steht die Antwort meistens von vornherein fest. Der ist festgelegt auf eine bestimmte Deutung. Jemand, der kritisch nachfragt, hat auch Platz für Grautöne. für verschiedene Optionen. Jemand, der an Verschwörungstheorien glaubt, für den ist die Welt oft sehr schwarz-weiß gestrickt. Da gibt's die Guten und die Bösen, einen Sündenbock, der für alles verantwortlich ist. Jemand, der kritisch fragt, ist im Prinzip nochmal offen für auch andere Erklärungsmodelle. Und ein Verschwörungstheoretiker, für den gibt's eben von vornherein einfach nur eine bestimmte Gruppierung von Schuldigen, die feststeht. Und wir sehen auch die Tendenz, dass Menschen meistens einsteigen über so eine Ereignisverschwörungstheorie. Also die glauben, dass ein bestimmtes Ereignis durch eine Gruppe von Verschwörern ausgelöst wurde.
Zum Beispiel?
Jetzt zum Beispiel Corona, ganz aktuell. Man sagt, Corona wurde gemacht, um die Menschheit zu dezimieren zum Beispiel. Mhm. Oder Impfen ist dafür da, um die Menschheit zu kontrollieren, zu chippen, auszurotten, wie auch immer. Und aus solchen Ereignisverschwörungstheorien, die haben die Tendenz zu wachsen und zu einer Systemverschwörungstheorie zu werden, dass ich eben nicht nur mit einem Ereignis skeptisch bin, sondern immer skeptischer werde, auch mit dem ganzen System. Und das kann so weit gehen, dass ich irgendwann sage, ich glaube gar nichts mehr. Ich glaube nicht mal mehr an die runde Erde, sondern denk auch da, dass wir angelogen werden und die Erde in Wirklichkeit eine Scheibe ist.
Und dass das im Moment so hochkocht als Thema, dass wir das Gefühl haben, wir sind umgeben von Verschwörungstheorien, liegt das allein an den sozialen Medien, also dass es Plattformen gibt, wo die besprochen und verbreitet werden können? Oder hat das noch mehr Gründe?
Da gibt es viele Gründe. Eine Sache, die wir immer wieder aus der Geschichte auch lernen können, ist, dass Verschwörungstheorien so eine Form von Krisensymptom sind. Also wenn Krisen da sind, nehmen wir die Pest im Mittelalter, in solchen Zeiten boomen Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien können gleichzeitig auch ein Ausdruck von einer gespaltenen Gesellschaft sein. In manchen Gesellschaften, Systemen werden sie auch als politisches Mittel eingesetzt. Ja, Verschwörungstheorien können auch so ein Symptom von einer wachsenden Skepsis gegenüber einer Integrität von Politik, Medien und Staat sein, können ein Gefühl von Kontrolle zurückgeben, wenn man so das Gefühl hat, eine Situation ist nicht mehr kontrollierbar. Also da gibt es so ganz, ganz viele Gründe, Aspekte, weshalb in Situationen, wo es schwierig ist, Verschwörungstheorien einfach Konjunktur haben.
Kontrolle, sagen Sie, ich wollte gerade fragen, was leisten denn Verschwörungserzählungen für die, die dran glauben? Also machen die mein Leben irgendwie besser, wenn ich eine Verschwörungstheorie habe?
Verschwörungstheorien können erstmal Komplexität reduzieren, indem eben einfache Antworten gegeben werden, indem Schuldige benannt werden, Sündenböcke benannt werden. Und das kann erstmal eine Entlastung sein, wenn ich sage, ich weiß, wer für ein Ereignis verantwortlich ist. Insofern fühlen sich manche Menschen tatsächlich psychisch entlastet durch eine Verschwörungstheorie, weil sie einfach so das Gefühl haben, ich durchsteige das jetzt. Es gibt so aus der Resilienzforschung die Erkenntnis, wer einen Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Also insofern kann eine Verschwörungstheorie auch so eine Art Sinnstiftungsangebot sein für Menschen, die ansonsten verzweifeln, weil sie in einer bestimmten Krise für sich keinen Sinn entdecken können und das als unglaubliche Belastung oder als angstauslösend auch erleben.
Wer kommt zu Ihnen, Frau Pohl? Sind das eher Jüngere, sind das eher Ältere? Eher die Eltern, eher die Kinder?
Vor allem kommen eher sekundär Betroffene zu uns. Das sind Menschen, die quasi mit jemandem zusammenleben oder zusammentreffen, der an Verschwörungserzählungen glaubt. Und das sind in letzter Zeit sehr oft auch Menschen, die mittleren Alters sind, zwischen 30 und 40, und die kommen, weil sie Schwierigkeiten zum Beispiel mit ihren Eltern haben, die so um die 60, 70 rum sind. Also da bildet sich bei uns auch so einen Trend ab, den wir auch in verschiedenen Forschungsergebnissen belegt sehen, dass offensichtlich diese Generation über 60 zum Teil etwas Schwierigkeiten hat, Fake News von richtigen Nachrichten zu unterscheiden. Und insofern jetzt die Familie, die Kinder, Angehörigen flutet teilweise regelrecht per Telegram oder WhatsApp mit verschiedenen Nachrichten und da ganz tief zum Teil drinsteckt. Das ist so ein Typus. Zum anderen kommen aber einfach auch viele Paare zu uns, die zum Teil wirklich in stark eskalierenden Konflikten stehen. Wir hören immer wieder diesen Satz, wenn du dich impfen lässt, lasse ich mich scheiden. Oder den umgedrehten Satz, wenn du dich nicht impfen lässt, lasse ich mich scheiden. Also das ist gerade was, wo ständig bei uns aufschlägt. Und zum Dritten gibt es diese familiären Konflikte, die so weit gehen können, dass Eltern zum Teil eben sich streiten, weil beispielsweise ein Partner sagt, ich habe jetzt dem Kind Chlordioxid gegeben, in der Hoffnung, damit irgendwie einen Schutz gegen Corona aufzubauen. Das sind dann schon sehr, sehr heftige Fälle.
Da Sie sowas Drastisches ansprechen, was ja gesundheitsschädlich wahrscheinlich ist, was tun Sie dann? Also da muss man ja wahrscheinlich einschreiten, oder?
Da gibt es eben immer wieder auch Grenzen, wo wir sagen, da endet es jetzt sozusagen mit Beratung, sondern da müssen wir auch klar auf Kindeswohlgefährdung hinweisen und dann entsprechend die Menschen auch ermuntern, entsprechende Schritte einzuleiten. Wir stehen ja einfach für Meinungs- und Glaubensfreiheit als vom Land geförderte Beratungsstelle. Aber eben da gibt es einfach auch Grenzen, wenn das Wohl von Kindern beeinträchtigt wird, wenn andere Menschen verleumdet, verunglimpft werden und so weiter oder zu Straftaten aufgerufen wird. Das erleben wir immer wieder, dass wir auch in solche Grenzsituationen reinkommen mit diesen Verschwörungserzählungen, die uns begegnen.
Was haben Sie denn da gemacht?
In diesem Fall ging es einfach darum, das war ein geschiedenes Paar, da entsprechend auch Hilfe beim Jugendamt mit reinzuholen. Da endet unser Kompetenzbereich, wenn wir gesagt haben, das war ein Fall tatsächlich, wo noch andere Aspekte deutlich in Richtung Kindeswohlgefährdung gewiesen haben. Und dort wurde dann diese Kindeswohlgefährdung nochmal genauer angeguckt.
Ob Menschen für solche Erzählungen empfänglich sind, ist das eine Bildungsfrage?
Überhaupt nicht. Also Studien zeigen, dass Intelligenz da nicht wirklich der ausschlaggebende Faktor ist, sondern im Prinzip sind es ja um die 30% heutzutage, die in irgendeiner Weise eine Affinität zu den Verschwörungstheorien haben. Wir erleben da eine ganz große Heterogenität, also Menschen mit unterschiedlichen Berufsabschlüssen, mit unterschiedlicher Bildung, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten sind eben empfänglich für solche Theorien. Ich habe eher den Eindruck, was mit ausschlaggebend ist, können Vorerfahrungen sein oder ein Grundgefühl, das Menschen sich aufgebaut haben. Ich bin skeptisch mit dem Staat. Ich habe ganz persönlich vielleicht mit manchen Vertretern des Staates negative Erfahrungen gemacht oder wurde diskriminiert von bestimmten Leuten. Dann kann sowas übergeneralisiert werden und sich übertragen und kann einen Nährboden bieten für Verschwörungserzählungen im Prinzip auch. Also solche Vorerfahrungen zu kennen und da mal reinzuhören, warum so eine skeptische Grundhaltung da ist, macht auch in den Beratungsgesprächen total viel Sinn.
Da kommen wir noch genauer drauf, wie Sie dann mit den Leuten umgehen. Ich habe mich noch gefragt, warum das so eine Sprengkraft hat. Also man kann ja in vielerlei Hinsicht konträre Auffassungen vertreten, beim Geld, bei der Erziehung, bei politischen Fragen. Und dann muss man sich streiten, warum tun wir uns gerade bei Verschwörungserzählungen so schwer damit, tolerant oder konstruktiv zu sein?
Ich denke, das ist jetzt gerade im Moment auch ein Phänomen, womit Corona noch mal stärker polarisiert. Es gab ja auch schon davor Verschwörungserzählungen, die hatten überhaupt nicht so diese Sprengkraft. Gerade im Moment erleben wir ganz einfach, dass aus Verschwörungstheorien auch eine Praxis folgt. Also, dass Menschen auch entsprechend handeln und wie in diesem Extremfall dann vielleicht auch mal zu Chlordioxid greifen den Kindern gegenüber oder eben sich für bestimmtes Handeln oder für eine Impfung oder Nichtimpfung entscheiden, dass eben diese Theorien eine deutliche Auswirkung gerade im Moment auf das haben, wie wir uns positionieren und verhalten. Und da erleben wir mit Corona ja noch nie dagewesene Zustände.
Und welche Folgen das dann in der Familie hat, hat das viel damit zu tun, wie in dieser Familie sonst miteinander umgegangen wird?
Wir erleben tatsächlich, dass es immer Vorgeschichten gibt in diesen Beratungsfamilien, mit denen wir sprechen. Dass tatsächlich wichtig ist, erstmal zu gucken, was für Konflikttypen sind es, was für Konflikterfahrungen haben die vielleicht davor schon miteinander gemacht? Wie ist es um Respekt und Augenhöhe bestellt? Wird eben abgewertet auf beiden Seiten? Allein schon mit dem Begriff, hey, du mit deinen Verschwörungstheorien, findet ja eine Abwertung statt. Oder kommuniziert eine Familie auf Augenhöhe, kommuniziert ein Paar oder Freunde auf Augenhöhe, dann passiert sowas sehr viel seltener. Oft passiert es gerade in diesen eskalierenden Konflikten auch, dass Menschen mit ihrer Meinung verwechselt werden, also oder reduziert werden auf ihre Meinung und man gar nicht mehr sieht, was vielleicht an Verbindendem, an Positiven, an Gemeinsamkeiten in der Weltsicht auch da ist, sondern nur noch auf das geblickt wird, was trennt. Und Triebfeder in den meisten Fällen ist Angst auf beiden Seiten.
Ich habe die Erfahrung gemacht, muss ich sagen, also ich habe in meiner erweiterten Familie auch konträre Auffassungen und meine Erfahrung war dann, ich muss das Thema ausblenden. Also man kann darüber diskutieren, aber das mündet in eine ergebnislose Endlosdiskussion. Also lassen wir es und dann ist es eigentlich so nett wie immer. Mache ich mir es da zu leicht?
Es ist tatsächlich eine Strategie, zu der wir auch raten, weil für manche Menschen ansonsten nur noch Kontaktabbruch eine Lösung wäre. Die sagen, also entweder klammern wir das Thema aus oder ich möchte die Person nicht mehr sehen. Und wir sagen, am Ideal ist eigentlich, in Kontakt zu bleiben, trotz solcher Themen. Und das gelingt manchmal besser, indem man Regeln trifft in der Familie und sagt, wir diskutieren da nicht drüber, weil es eh zu nichts führt. Da macht man sich, denke ich, nicht zu leicht, sondern man leistet einen wichtigen Beitrag, dass jemand nicht völlig verschwindet in der Filterblase, einen Kontaktabbruch da ist. Das macht später auch wieder leicht, aneinander anzuknüpfen, wenn diese Theorien vielleicht nicht mehr so wichtig sind, weil die Krisensituation vielleicht etwas abgenommen hat.
Ich hatte vorhin schon gefragt, Frau Pohl, welche Leute zu Ihnen kommen. Melden sich die in der Regel allein oder kommen auch Paare oder ganze Familien?
Es ist ganz unterschiedlich. Zunächst meldet sich meistens erstmal eine Person bei uns. Wenn es um einen Paarkonflikt geht, versuchen wir immer auch zu sagen, wir laden den anderen Partner ein. Oft ist da eine gewisse Skepsis da, weil wir eben vom Kultusministerium gefördert sind und damit als staatlich verortet wahrgenommen werden. Ist von der anderen Seite oft so die Idee, da kann man doch nicht hingehen, ich kriege da jetzt eine Gehirngewäsche oder werde umprogrammiert. Also seitens der Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, ist die Hürde relativ hoch, zu uns zu kommen, was wir sehr persönlich sehr schade finden, weil wir uns eher als Brückenbauer sehen oder als niemand, der jetzt sagt, was richtig oder falsch ist, sondern eine große Grundakzeptanz da ist für Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit. Viele Menschen kommen aber auch alleine, also wenn gerade in familiären Konflikten im erweiterten Umfeld kommen Menschen zu uns, die einfach sagen, ich brauche ein paar Strategien, ich möchte mal wissen, wie soll ich mit meiner Mama, mit meinem Papa umgehen, wie kann ich mit dem reden, ohne dass es jedes Mal eskaliert. Da geht es eher so ein bisschen um Beratung, wie Gespräche gut geführt werden können, was so die eigenen Anteile sind in diesen Gesprächen. Zum Streit gehören bekanntermaßen ja zwei, also arbeiten wir mit der Konfliktpartei, die bei uns ist und gucken, was kann der für sich vielleicht anders ausprobieren.
Vielleicht können wir das ja mal ganz klar, ganz konkret machen an einem Beispiel, das Sie zuletzt auf dem Tisch oder auf dem Stuhl oder am Hörer hatten. Wie gehen Sie da vor?
Ich denke da jetzt gerade an eine Familie, das war ein 30-Jähriger, der angerufen hat, der mit seinem Bruder ziemlich viel Streit hatte. Der Bruder war ein bisschen jünger und waren auch noch ein paar andere aus dem Familiensystem mit beteiligt. Schwester hat sich auch noch mit an uns gewandt gehabt. Und es ging so darum, dass der Bruder Paul das schwarze Schaf war, der jetzt neuerdings an Verschwörungserzählungen glaubt und da immer wieder alle mit seinen Filmen und mit seinen Nachrichten irgendwie traktiert hatte.
Können Sie sagen, um was es ging?
Es ging anfangs wohl eben ganz typisch wieder um Corona-Themen und dann ging es um dieser, bei dem vor allem drum, lasst euch nicht impfen, hier sind irgendwelche Sachen, die darauf hinweisen, dass die Impfung impotent machen würde oder die darauf hinweisen würden, dass die Impfung irgendwie langfristig die Menschheit ausrotten soll. Solche Themen waren das. Und der Bruder hatte eigentlich dieses ganz große Anliegen, seine Geschwister schützen zu wollen. Und das ist so das erste Reframing, wo wir da oft anbieten und sagen, ein bisschen ist es wie mit den Katzen und den Mäusen. Katzen bringen vor allem den Menschen, die sie besonders gerne haben, tote Mäuse ins Haus. So ein Stück weit als Wertschätzung oder Anerkennung. Und dieses Bild nützt unseren Angehörigen oft tatsächlich erstmal so eine andere Sicht drauf zu kriegen und zu sehen, ah ja, vielleicht schickt er mir das alles, weil er mich wirklich gern hat und Angst um mich hat. Und das kann ganz viel schon an der Haltung verändern. Zu sehen, das ist jetzt nicht böse gemeint, der will damit nicht mich irgendwie manipulieren, sondern der meint es erstmal einfach nur gut mit mir.
Was ist denn in der Regel das Ziel dieser Beratung?
Das Ziel definieren wir gemeinsam mit denen, die bei uns anrufen und hören erstmal, was wollen die. Ein Ziel, wo wir, oder einen Auftrag, den wir nicht annehmen, ist, dass wir sagen jetzt dem anderen, was richtig oder falsch ist. Das ist oft so ein Wunsch, der an uns gerichtet wird, dass die sagen, könnt ihr meinem Angehörigen nicht mal gehörig den Kopf waschen und dem irgendwie sagen, was richtiger oder falscher Glaube ist. Unser Ziel, das wir uns setzen, ist zu sagen, wir würden gerne Brücken bauen und Menschen mit Menschen gucken, was kann jeder für sich dazu beitragen, toleranter mit unterschiedlichen Meinungen zu werden, es wieder leichter auszuhalten, dass eben Menschen andere Dinge denken, dass Menschen anderen Glauben haben, sich anders verorten. Und wir sehen unser Ziel als erreicht, wenn eben Konflikte nicht mehr so stark deswegen eskalieren und man trotz unterschiedlicher Meinungen miteinander an einem Tisch wieder sitzen kann.
Kann es auch schlecht ausgehen sozusagen? Also dass Sie am Ende sagen, ja in dem Fall ist Kontaktabbruch vielleicht doch das Beste?
Ja tatsächlich, je nachdem wie eskaliert ein Konflikt ist, wenn der nicht mehr so in der Anfangsphase ist, schon dann Worten auch Taten gefolgt sind zum Beispiel oder wirklich ganz viel Abwertung stattgefunden hat, gelingt es nicht immer, dass Menschen sich wieder an einen Tisch miteinander setzen oder miteinander weiter zurechtkommen. Manchmal ist es auch so, dass einfach gar keine Verbindung mehr besteht und diese unterschiedlichen Weltkonstruktionen so als befremdlich erlebt werden, dass es einfach nicht mehr miteinander geht. Und dann kann es auch eine Lösung sein, zu sagen, unsere Wege trennen sich jetzt an dieser oder jener Stelle.
Wie war es denn in der Familie, von der Sie erzählt haben? Hat denn der Gedanke von der Katze und den Mäusen irgendwo hingeführt?
In dieser Familie ist es tatsächlich besser gelungen. Wir waren da ein paar Mal miteinander im Gespräch, einander wieder besser auszuhalten. Wir haben da auch geguckt, warum macht es so stark Angst im Umfeld und was kann vielleicht an Gesprächsregeln eingeführt werden, an Haltungen sich verändern, damit man miteinander wieder besser zurechtkommt. Oft ist so diese Idee, wir versuchen erstmal den anderen zu verstehen, statt ihn zu verurteilen, ausschlaggebend. Und auch da haben wir erstmal geguckt, warum ist es für Paul wohl gerade so wichtig, an diese Verschwörungserzählungen zu glauben? Was gibt ihm das vielleicht? Und Menschen, die ihre Mitmenschen verstehen, rücken automatisch meistens ab von so einer verurteilenden Haltung.
Das heißt, die Lösung war nicht, dass der Paul dann eben in Anführungszeichen zur Vernunft gekommen ist, sondern man konnte das handeln in der Familie.
Man konnte es handeln und Paul wurde leiser, indem er sich besser verstanden gefühlt hat, aber nicht verstanden in den Theorien, sondern in den Bedürfnissen, die dahinter stecken. In dem Moment, wo Paul merkt, ah ja, ich werde gesehen in dem Bedürfnis, dass ich Angst habe, dass ich verunsichert bin. Und dieses Bedürfnis darf ja so sein, das ist ja in Ordnung. In dem Moment war es für Paul gar nicht mehr so wichtig, bei jedem Familientreffen Werbung für seine Theorien zu machen.
Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben, das heißt Alles Spinner oder was? Da empfehlen Sie auch, die eigene Haltung zu überprüfen und sich um eine resignative Gelassenheit zu bemühen. Was ist das genau?
Ja, wir geben da so ein paar Tipps, was man selber tun kann, um etwas gelassener mit Verschwörungserzählungen umzugehen. Resignative Gelassenheit bedeutet im Prinzip, sich zu sagen, ich kann den anderen eben nicht ändern, ich kann nur mich selber ändern und ich kann versuchen, gelassen in diesen Situationen zu bleiben. Wir erklären in dem Buch auch lang und ausführlich, warum es eben so schwer ist, jemanden zu verändern auf der argumentativen Ebene. Auf dieser Faktenebene erreichen wir uns ja oft gar nicht mehr, sondern da erleben wir oft den gegenteiligen Effekt, wenn wir in eine Faktendiskussion steigen, glauben beide hinterher noch stärker an ihre jeweiligen Meinungen. Und deswegen empfehlen wir erstmal zu sagen, ich lehne mich da zurück und versuche da einfach aus einer Gelassenheit raus, den anderen vielleicht eher wieder mit Humor oder mit dem Blick auf das, was verbindet, wahrzunehmen.
Und wenn man es wirklich haarsträubend findet oder wenn man, wie jetzt auch in der Corona- und Impfdiskussion, sich denkt, naja, ich lasse dir im Grunde gern deine Meinung, aber wir brauchen die Impfungen. Es geht sozusagen um die Gesundheit der Gesellschaft. Muss man dann auch dann gelassen bleiben?
Ich würde mal sagen, man kann hart in der Sache argumentieren, aber weich auf der Beziehungsebene bleiben. Und ich denke, das zu trennen, wenn man das kann, ist es total in Ordnung, auch seine Meinung gegenüber jemandem deutlich zu vertreten, wenn da keine Abwertungen und Respektlosigkeiten gegenüber dem anderen fallen.
Was sind denn Ihre Erfolgserlebnisse? Ein Feedback, das Sie kriegen, wo Sie sich freuen, dass Sie diese Arbeit machen? Kriegen Sie das Feedback auch? Also ich stelle mir vor, da kommen zwei Streithanseln rein und gehen erstmal auch vielleicht als Streithanseln wieder und Sie wissen gar nicht, was das für Folgen haben wird und ob es Sie geholfen haben.
Tatsächlich wissen wir in vielen Fällen nicht, wie es ausgegangen ist. Manchmal gerade, wir bieten ja eben nicht nur Einzelgespräche an, sondern auch begleiten auch längere Prozesse. Und gerade in den längeren Prozessen bekommen wir schon auch Veränderungen mit. Das passiert nicht paff, sondern ist oft ein Prozess. Und ich freue mich immer, wenn es Menschen besser gelingt, es besser rausschaffen aus eskalierenden Konflikten und auch wieder mit mehr Augenhöhe und Respekt miteinander umgehen. Das freut mich persönlich immer.
Sagt Sarah Pohl von der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Freiburg. Weltanschauung, Frau Pohl, wir hatten es vorher schon von der besonderen Sprengkraft, die eben so eine Verschwörungserzählung oder unterschiedliche Auffassungen darüber in Familien entwickeln können. Warum ist das so? Vielleicht nochmal, warum geht das so an unsere Identität? Warum definieren wir uns so darüber, wie wir bestimmte Dinge sehen?
Wir glauben eigentlich, dass wir auf so einer abstrakten Ebene miteinander sprechen oder dass es eigentlich ja wirklich nur um Fakten, Daten, Statistiken und Dinge geht. Aber im Prinzip stecken dahinter eben tiefe Gefühle, die sich im Lauf des Lebens bei Menschen entwickelt haben, bestimmte Haltungen, die sich entwickelt haben. Das verwechseln viele Menschen, wo man einfach denkt, wir reden hier jetzt über Fakten und tauschen uns über Fakten aus. Aber in Wirklichkeit geht es eigentlich um Ängste, die Menschen haben. Oder es geht um Vorerfahrungen, die gemacht wurden. Es geht um ganz viel sozusagen. Wir nutzen da oft das Eisbergmodell. Die Spitze vom Eisberg sind eigentlich die Zahlen, Daten, Fakten. Und der größere Teil liegt ja vom Eisberg unter Wasser, den wir gar nicht sehen. Da stecken die ganzen Gefühle.
Wie ist das, wenn man nicht als Beraterin einem Einzelnen gegenüber sitzt, sondern zum Beispiel als Journalist mehr an der gesellschaftlichen Debatte da teilhat? Also da ist es zwar schon so, scheint mir auch so, dass vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade sagen, dass die Impfgegner vielleicht ein bisschen zu undifferenziert über einen Kamm geschoren werden oftmals und dass man sie dadurch eher radikalisiert. Aber es gibt halt trotzdem Fakten und man will als Journalist da nicht in so eine False Balance verfallen und das aufweichen zu irgendwas, was man halt so oder so sehen kann. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich denke, wenn da seitens der Presse sozusagen Abwertung und Generalisierung stattfinden, das ist immer ungünstig. Da auch differenziert zu gucken, was könnten denn Gründe zum Beispiel sein, dass eine große Personengruppe sich gerade nicht impfen lassen will. Und da gibt es ja ganz viele Gründe. Und da nicht zu pauschalisieren und eben individuelle Ängste mitzusehen, könnte, denke ich, ein viel günstigerer Weg sein, der wegführt von dieser Benennung, auf der anderen Seite ja auch wieder von den Sündenböcken, die sich dadurch ja auch nur noch stärker radikalisieren und stärker abkoppeln, weil sie sich nicht gehört fühlen und nicht gesehen fühlen in dem, was eigentlich umtreibt.
Was mehrere Verschwörungserzählungen verbindet, ist ja, dass es irgendwelche Eliten gibt, die die Welt steuern und die sich nicht scheren um die Mehrzahl der Menschen. Und das führt wieder dazu, dass das Vertrauen in die Politik, in den Staat, in die Wissenschaft auch bei vielen Menschen schwindet, weil das alles Eliten sind. Was kann man dagegen tun?
Ich denke, genau das ist so ein ganz zentrales Wort, Vertrauen schwindet. Und da geht es darum zu gucken, wie kann es gelingen, als Gesellschaft wieder Vertrauen aufzubauen, ein Miteinander irgendwie zu befördern. Ich glaube, das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe. Und gleichzeitig denke ich auch früh eine gute Diskussionskultur üben, Kinder zu schulen, da präventiv auch tätig zu sein, nicht in Schwarz-Weiß-Muster zu fallen, Toleranz zu lernen miteinander. All sowas, denke ich, sind Aufgaben, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden.
Hätten Sie da konkrete Vorschläge zum Beispiel, was in den Schulen da geschehen könnte?
Ich denke, Schule ist ein wichtiger Ort, an dem sich ja Menschen mit ganz unterschiedlichen Meinungen begegnen. Und Schule kann ein Ort sein, wo Toleranz geübt und gelernt werden kann. Sei es durch Vorbild, sei es aber auch durch offene Diskussionskulturen. Sei es dadurch auch, dass man vermittelt schon mal, wie Verschwörungserzählungen funktionieren, sei es durch die Vermittlung von bestimmten Geschichts- und Menschenbildern, wo man einfach lernt, okay, monokausal ist es eben selten, das tun ja Verschwörungstheorien häufig, dass da quasi so eine Ursache-Wirkung angenommen wird, sondern Schulen können ja vermitteln, wie komplex Geschichte und Psychologie auch sein kann. Schulen können da ganz viel tun, um grundlegend auch ein Denken zu fördern, das Komplexität aushält, das einen guten Umgang mit Andersdenkenden vorlebt. Also ich denke, da kann Schule ein ganz, ganz wichtiger Lernort sein. Und ich glaube, auch viele Pädagogen leisten da auch schon Unglaubliches.
Wie sehen Sie die Rolle der oder die Leistungen der Politiker gerade, was so die Kommunikation betrifft zu dem ganzen Thema?
Oh, schwierig, ob ich das so beurteilen kann.
Ja, vor diesem Hintergrund frage ich. Also Sie haben ja eine ganz klare Vorstellung, wie man konstruktiv und gut über sowas reden sollte. Sitzen Sie oft dann vor den Nachrichten und schütteln den Kopf?
Ja, zum Teil denke ich schon, dass mit viel Pauschalisierung und Stigmatisierung kommuniziert wird. Und ich glaube, da wäre ein verständnisvollerer Ton manchmal auch besser, um Menschen zu erreichen, die eine Skepsis für sich haben oder die Ängste haben und sich eben aus solchen Gründen vielleicht nicht impfen lassen wollen. Ich denke, da wäre viel mehr Nachbesserungsbedarf.
Nun haben wir ja erlebt, dass das Thema nicht nur Familien, sondern auch ganze Gesellschaften wirklich spalten kann und dass natürlich diese Verschwörungserzählungen im Internet zum Beispiel auch ganz gezielt genährt und verbreitet werden zum Zwecke der gesellschaftlichen Destabilisierung. Sprechen Sie mit Ihren Klienten über diese Dimension auch?
Wir sprechen immer wieder auch über Filterblasen und solche Dinge. Und das tun wir auch nicht nur mit Klienten, sondern in Schulen, Vorträgen, die wir halten, wo wir einfach darauf aufmerksam machen, welche Sprengkraftfilterblasen haben können und wie im Prinzip mittlerweile analoge, aber auch digitale Filterblasen unsere Wahrnehmung und Denken bestimmen und zu sehr abweichenden, verzerrten Weltbildern führen können, die zum Teil gar nicht mehr konsensfähig sind.
Und zum Schluss vielleicht nochmal eine ganz konkrete Handreichung, wenn man wieder mal den Kopf schüttelt, weil man mit jemandem redet, der in der eigenen Sicht haarsträubende Dinge von sich gibt. Was mache ich als Erstes?
Ich würde mal sagen, erstmal zurücklehnen und weniger sagen und mehr fragen. Oft haben wir so diesen Impuls, gleich in eine Gegenrede zu gehen und ganz viel selber dazu zu sagen und einfach zu sagen, ich stelle Fragen. Weil das kann im Prinzip auch dazu anregen, dass der andere anfängt, sich selber zu hinterfragen und dann Zeit lassen, Antworten aushalten. Das kann so ein ganz erster wichtiger Punkt sein. Ein zweiter Punkt ist, denke ich, in der Haltung reinzugehen, es verstehen zu wollen, statt zu verurteilen. Also wirklich nachzufragen in eine Richtung, warum braucht er diese Theorien oder diese Verschwörungserzählungen gerade für sich und sich bewusst zu machen, auch ich habe einen Anteil an einem Streit, wenn es eskaliert. Nie den anderen sozusagen als alleinige Ursache zu sehen, sondern zu sehen, oft gehören eben zum Streit tatsächlich doch zwei. Und da nach den eigenen Anteilen zu gucken, nach dem zu gucken, was mich selber vielleicht so auf die Palme bringt im Umgang mit demjenigen, kann helfen zu verändern. Und verändern können wir immer nur bei uns. Wir können nicht den anderen verändern. Ich glaube auch, das ist eine wichtige Erkenntnis, mit dieser Haltung in ein Gespräch reinzugehen.
Okay, wir geben uns Mühe. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Gerne.
SWR 2 Tandem mit Sarah Pohl, Redaktion Petra Malwitz, Musik Moritz Celius, Technik Nils Zimmer. Sie können die Sendung nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und ich sage auch nochmal den Titel des Buchs von Sarah Pohl und Isabella Dichtel. Es heißt Alles Spinner oder was, wie sie mit Verschwörungsgläubigen gelassener umgehen. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.